Kurt zum Mitnehmen.
Also ich bringe da gar keine unnötige Dramatik rein. Mhm. Im gleichen Moment nehme ich aber auch keine Dramatik raus. Also ich erzähle die Geschichte genauso, wie sie war und wie sie ist. Denn das ist eben die bittere Realität. Und ich hatte eben nicht das Glück, in so einer privilegierten Situation zu sein, eine normale Kindheit zu haben, glücklich mit Freundinnen und Freunden in die Schule zu gehen, unbeschwert spielen zu können. Es gibt auch eben Menschen, denen es halt nicht so gut geht. Mhm. Ne? Und so war das dann eben. Da brauche ich nicht schönreden.
Habt ihr eigentlich einen Organspendeausweis? Nein? Dann gehört ihr bisher leider zur Mehrheit. Über 60% der Deutschen haben keinen. Ich persönlich gehöre da mittlerweile nicht mehr zu, muss aber zugeben, dass ich mich viel zu spät um meinen Ausweis gekümmert habe. Und das ist für Betroffene ein richtiges Problem. In Deutschland warten gerade über 8000 Menschen auf eine Organspende. In dieser Folge erfahrt ihr, was es bedeutet, auf eine Organspende angewiesen zu sein. Ich bin Nina Feldmann und ihr hört euren Uni-Podcast Voices of TU, gemacht von Kurt, eurer Campus-Redaktion. Hier stellen wir euch Menschen rund um die TU vor. Bei mir zu Gast ist in dieser Folge ein Student mit einer ganz besonderen Geschichte. Als er klein war, wurde bei ihm die chronische Stoffwechselkrankheit Mukoviszidose diagnostiziert. Mit 11 Jahren hat er dann eine Organspende erhalten. Die war die erste Lebendlungenspende in Europa und kam dazu noch von seinen beiden Eltern. Seitdem engagiert er sich für die Aufklärung rund um das Thema Organspende. Und ganz nebenbei macht er seinen Master in sonderpädagogischer Förderung hier bei uns an der TU. Herzlich willkommen, Marius Schäfer.
Hallihallo.
In dieser Folge wollen wir über deine Krankheitsgeschichte und den Organspendenmangel in Deutschland sprechen. Ich freue mich sehr, dass du da bist und bin gespannt, was du zu erzählen hast. Wie immer starten wir jetzt erstmal mit einer lockeren Schnellfragerunde. Ich beginne immer einen Satz und du vervollständigst ihn. Bereit?
Okay. Alles klar.
Zur TU komme ich immer.
Zu Fuß.
Den besten Kaffee gibt's.
In der Food-Fakultät.
Mein Lieblingsort an der TU ist.
Die Mensa.
Mein schönstes Erlebnis an der TU war.
Definitiv das Sommerfest.
Und die TU ist für mich.
Eine Bildungsstätte, die mich in meinem Leben weiterbringen wird.
Okay. Neben deinem Studium wollen wir in dieser Folge vor allem ja um das Thema Organspende reden. Und du hast ja selbst als Kind eine Spende erhalten. Bevor wir dazu kommen, lass uns aber erstmal darüber reden, wieso das bei dir überhaupt nötig war. Mukoviszidose ist ja eher eine seltene Krankheit. Für die
genau.
HörerInnen, die diese Krankheit vielleicht noch nicht kennen, wie ist es, damit zu leben?
Ja, also es ist eine chronische Stoffwechselerkrankung, bei der viele Organe betroffen sind. Bei mir war hauptsächlich die Lunge betroffen und das ist so, dass jeder Mensch von uns Sekret in der Lunge hat und bei gesunden Menschen hat das die Konsistenz von Milch. Also nicht flüssig wie Wasser, aber Milch, würde ich sagen, gehört doch schon eher zu den flüssigeren Stoffen. Ja, bei Mukoviszidose ist es so, dass die Konsistenz dieses Sekrets dann aber eher der von Honig ähnelt, also sehr klebrig, zähflüssig. Das hat die Lunge sehr verklebt und mir das Leben definitiv sehr erschwert, weil ich viel Husten hatte und in meinem Alltag sehr eingeschränkt war, weil die Lunge ist im Grunde neben dem Herz schon so der Motor, den wir im Körper haben, der uns die Kraft gibt und wenn man nicht richtig Luft kriegt, nicht richtig atmen kann, ist es auf jeden Fall schwierig, sein Leben frei zu gestalten.
Mit in welchem Alter hat sich das dann bei dir geäußert oder wann wurdest du diagnostiziert?
Die Diagnose wurde mit 1,5 Jahren festgestellt.
Oh, okay.
Also es ist eine angeborene chronische Stoffwechselerkrankung. Und damals, mit 1,5 Jahren ist man sehr, sehr jung und ich habe das natürlich nicht mehr in Erinnerung. Man kriegt nicht viel mit. Aber für meine Eltern war das natürlich ein riesengroßer Schock, denn ich glaube, man wünscht sich nichts sehnlicher als ein gesundes Kind und dann festzustellen, dass das Kind eben nicht gesund ist und mit erheblichen Lebenseinschränkungen rechnen muss, ist das natürlich sehr, sehr schwierig.
Bis du da mit 11 die Organspende bekommen hast, wie hat sich das in deiner Kindheit geäußert, diese Krankheit?
Ja, also im Kindergartenalter war es für mich relativ normal, sage ich mal. Natürlich hatte ich viel Husten, aber ich konnte eigentlich noch relativ viel mitmachen, konnte toben und normal Spaß haben. Was für mich aber dazugehörte, war viel Physiotherapie, um die Lunge mobil zu halten. Das heißt, ich bin morgens auch bereits im Kindergartenalter schon um 6:30 aufgestanden und habe dann mit meinen Eltern eine Stunde schon Physiotherapie gemacht. Mhm. Also während andere Kinder lange schlafen und sich dann schnell noch ihr Nutella-Brot zu Hause frisch machen und frühstücken, musste ich halt schon viel Physiotherapie machen und das war natürlich sehr, sehr schwierig. Ja, das Ganze ging dann ungefähr so bis zum Grundschulalter. Mhm. Da merkte man dann doch, okay, ich bin anders. Ich musste viele Tabletten nehmen, was für mich aber dazugehörte. Also im Nachhinein würde ich sagen, dass ich natürlich anders war. Für mich war es aber normal, weil ich es eben nicht anders kannte. Und deshalb war es für mich in Ordnung. Ich habe nie hinterfragt, warum muss ich jetzt Tabletten nehmen und die anderen Kinder nicht. Also es war für mich okay, weil ich es eben nicht anders kannte.
Mit 11 hat sich ja dann dein Zustand nochmal verschlechtert. Und du hast dann die erste Lebendlungenspende in Europa bekommen.
Genau.
Bevor wir darauf eingehen, erstmal vielleicht zum Begriff. Das klingt super spektakulär, Lebendlungenspende. Was genau bedeutet das?
Ja, also bei einer Lebendlungenspende ist es so, dass Lungenteile von Lebenden an eine Person transplantiert, also weitergegeben werden. Die Lunge besteht aus 2 Lungenflügeln und die Lungenflügel sind unterteilt in Lungenlappen. Auf der linken Seite, also da, wo sich auch unser Herz befindet, da hat man 2 Lungenlappen, weil ein dritter schlichtweg nicht passt, weil da eben das Herz ist. Und auf der rechten Seite hat man 3 Lungenlappen. Genau. Und okay. Ja.
Und die hast du dann gespendet bekommen und nicht nur von irgendwelchen SpenderInnen, sondern die kamen ja dann von deinen Eltern.
Genau,
wie
richtig.
Wie ist es dazu gekommen? Wie haben sie die sich dazu entschieden?
Ja, es war so, dass ich auf der Warteliste bei Eurotransplant stand und sehr dringend auf ein Spenderorgan gewartet habe, weil feststand, dass ich ja kurzfristig nicht überleben werde ohne eine Spenderlunge und die kam nicht. Wir haben einen großen Mangel an Spenderorganen in Deutschland und da haben meine Eltern gesagt so, ja, wir haben uns darüber informiert, wir würden das gerne machen. Erst ist der Plan so ein bisschen auf Eis gelegt worden, weil man eben nicht wusste, ist das überhaupt möglich? Es war in Europa zuvor noch nie gewagt worden und irgendwann war die Notwendigkeit dann halt schon gegeben, dass man diesen Weg gehen musste und dann haben meine Eltern halt sich dazu entschieden, jeweils einen ihrer 5 Lungenlappen mir zu spenden.
Wie war das damals? Also zu dem Zeitpunkt bist du so, so jung, du hast gerade eben schon erzählt, dass du immer so ein bisschen gemerkt hast, ja, dass was anders ist, aber du warst es ja auch nicht anders gewohnt, aber merkt man als Kind, was da so wirklich mit einem passiert oder was auch drumherum im Umfeld, in der Familie, bei den Eltern passiert, wenn man dann in so einer ernsten Situation ist?
Ja, auf jeden Fall. Ich hatte mit meinem Vater immer das Abkommen, dass ich ihm alles sage, während er mir aber auch immer alles sagen muss. Also ich habe ihm gesagt, wenn ich merke, okay, ich kriege schlechter Luft, ich habe da und da das Gefühl, Schmerzen zu haben oder sowas. Und im Gegenzug hat er mir halt auch immer alles gesagt. Also wenn Ärztinnen und Ärzte halt ihm etwas anvertraut haben, was ich nicht direkt wissen sollte, hat er es mir danach erzählt, weil es bringt mir ja nichts.
Ja.
Wenn die mir eine heile Welt vorgaukeln und ja, es heißt, Marius, du kannst übermorgen nach Hause und dann wird mein Vater rausgebeten zum Gespräch und es heißt, wenn in einem Monat kein Spenderorgan kommt, dann verstirbt ihr Sohn. Ja. Also es bringt ja nichts, mir da irgendwie was zu erzählen und es war mir sehr, sehr wichtig, aber dementsprechend hatte ich halt auch schon eine gewisse Reife.
Ich wollte gerade sagen, das klingt super erwachsen.
Also
von jetzt auf gleich wahrscheinlich, okay, du hast es ja schon länger gewohnt,
genau.
Aber plötzlich ist man dann in so einer Notsituation und allein, dass man dann so ein Abkommen mit seinem Vater hat, hey, wir erzählen uns alles und ich möchte wissen, was abgeht, finde ich sehr beeindruckend, damit 11.
Ja.
Ich finde das insgesamt irgendwie super bewegend, wie du das erzählst, also nicht nur, was du erzählst, sondern auch, wie du es erzählst, also du schwimmst jetzt gar nicht so um die Tatsachen herum, sondern sagst ganz klar, hey, ich war 11 Jahre, ich war schwer krank, ich musste mich mit solchen Themen auseinandersetzen.
Ja.
Das ist für manche wahrscheinlich abschreckend, aber das ist wahrscheinlich auch der richtige Weg, da Leute zu sensibilisieren, oder? Einfach klar rauszusagen, wie es war und das nicht zu beschönigen, oder?
Genau, also ich bringe da gar keine unnötige Dramatik rein. Mhm. Im gleichen Moment nehme ich aber auch keine Dramatik raus. Also ich erzähle die Geschichte genauso, wie sie war und wie sie ist. Denn das ist eben die bittere Realität und ich hatte eben nicht das Glück, in so einer privilegierten Situation zu sein, eine normale Kindheit zu haben, glücklich mit Freundinnen und Freunden in die Schule zu gehen, unbeschwert spielen zu können. Und es gibt auch eben Menschen, denen es halt nicht so gut geht. Mhm. Ne? Und so war das dann eben, da brauche ich nicht schönreden.
Jetzt versuchst du ja deine Erfahrungen auch weiterzugeben und seit 2019 bist du Teil des Vereins Junge Helden, in dem du dich für die Aufklärung über Organspende beteiligst. Gab es da irgendwie einen konkreten Auslöser im Jahr 2019, wo du gesagt hast, hey, ich möchte nicht nur irgendwie meinem Umfeld oder meinen Freunden davon erzählen, sondern möchte wirklich rausgehen und auf Social Media und halt auch in der Presse darüber sprechen? Gab es da irgendwie einen Auslöser?
Ja, auf jeden Fall. Der Kernauslöser des Ganzen war, dass eine große politische Debatte bevorstand. Es ging darum, ob in Deutschland eine Widerspruchslösung eingeführt werden soll. Um das kurz zu erklären, da wäre es so, dass jeder automatisch Organspenderin oder Spender wäre, sofern er oder sie nicht widerspricht. Also man würde nicht gezwungen, man würde einfach nur voraussetzen, dass solange kein Widerspruch vorliegt, die jeweilige Person einer Organspende zustimmt. Es ist so, dass in Europa so gut wie jedes Land diese Lösung anwendet, nur Deutschland halt nicht so wirklich. Und deshalb ist es eigentlich eine Solidaritätsfrage, dass man diese Lösung auf Deutschland überträgt und auch anwendet. Und ich habe damals schon mitgekriegt, dass in der Politik große Uneinigkeit herrscht, ob man die einführen soll oder nicht. Viele Argumente dafür, viele dagegen, die ich teilweise mehr oder weniger nachvollziehen kann. Und deshalb war es mir einfach wichtig, zu sagen so, hey, meine Eltern mussten ihr Leben aufs Spiel setzen, um meins zu retten. Und da ging es mir einfach darum, zu zeigen, wie wichtig eine Organspende ist. Und dass es jeden treffen kann. Gut, ich hatte jetzt eine chronische Erkrankung, da war es im Grunde genommen relativ wahrscheinlich, dass ich irgendwann eine Organspende benötige. Aber wenn man sich anschaut, wie viele Leute von heute auf morgen durch eine verschleppte Grippe zum Beispiel eine Herzmuskelentzündung kriegen und dann auf einmal ein neues Herz benötigen.
Und auch nie damit konfrontiert werden.
Genau, nie damit konfrontiert werden, vorher ein glückliches Leben geführt haben und dann auf einmal eine Organspende brauchen. Sieht man, dass es von heute auf morgen jeden treffen kann und deshalb glaube ich, dass das Thema total wichtig ist und das war so für mich der Anreiz zu sagen, okay, ich setze mich mit dem Verein in Verbindung, weil wir gemeinsam viel mehr erreichen können und da habe ich dann halt Politikerinnen und Politiker angeschrieben und einfach von mir und meiner Geschichte erzählt, um dann halt zu sagen, wie wichtig es ist und dass es auch außerhalb der politischen Blase Leute gibt, die wirklich sehr, sehr viel Hoffnung in die Arbeit der Politik setzen, nämlich gehofft haben, dass es diese Widerspruchslösung geben wird.
Jetzt bist du 4 Jahre dabei. Neben dieser politischen Ebene, was machst du sonst noch so? Im Verein versucht ihr ja besonders junge Menschen anzusprechen, oder?
Ja, auf jeden Fall. Dadurch, dass ich auch noch relativ jung bin, also wir heißen zwar Junge Helden, den Verein gibt es seit 20 Jahren, dementsprechend sind die Leute nicht mehr so jung wie ich. Deshalb gelingt es mir sehr, sehr gut, den Draht zu jüngeren Menschen auf jeden Fall zu knüpfen. Deshalb gehe ich in sehr, sehr viele Schulen, halte da Vorträge über Organspende mit ein paar Statistiken, einem sehr, sehr coolen Aufklärungsfilm, den wir von Junge Helden erstellt haben, von Joko und Klaas, die mit uns arbeiten, die dann auf eine sehr, sehr coole Art und Weise auf einer Party erklären, was eine Organspende ist, wie wichtig das ist. Das heißt, den Film habe ich immer mit dabei. Und im Anschluss...
Der kommt wahrscheinlich gut an.
Ja, total, total, weil das auch eine echt coole, lockere Atmosphäre ist. So, man fragt sich halt echt Party und Organspende, wie passt das zusammen? Und die beiden machen es auf eine total coole und charmante Art und erklären es dann. Und das kommt immer sehr, sehr gut an. Und dadurch, dass ich halt sehr, sehr viel von meinem Leben erzählen kann, erzähle ich im Nachhinein dann immer noch meine Geschichte. Und das Spannendste ist dann eigentlich immer hinterher die Diskussion und die Fragen, weil ich da sehr, sehr offen mit umgehe und dann immer dazu aufrufe, mir Fragen zu stellen, denn ehrliche Fragen erhalten bei mir auch ehrliche Antworten. Und deshalb bin ich da immer sehr, sehr aktiv mit Vorträgen zum Beispiel unterwegs.
Wahrscheinlich sind Kinder und Jugendliche da aber auch sehr direkt und offen. Also so wie du die Antworten gibst, stellen sie auch wahrscheinlich die Fragen, oder?
Genau, also die nehmen kein Blatt vor den Mund. Das finde ich aber auch eigentlich gut so, denn das Thema verdient einfach eine gewisse Bühne und auch Ehrlichkeit. Denn ich muss im Grunde damit rechnen, wenn das mich eine Schülerin oder ein Schüler aus einer 10. Klasse fragt, nachdem ich meine Geschichte erzählt habe, wie es ist, sich mit dem eigenen Tod auseinanderzusetzen. Und das sind dann durchaus berechtigte Fragen. Und wenn mich einer einlädt, solche Fragen zu stellen, dann muss ich persönlich auch damit rechnen, dass ich solche Fragen gestellt bekomme. Und das sind dann total interessante Diskussionen. Und wenn die das so ehrlich wissen möchten, dann erzähle ich denen das auch ganz ehrlich.
Ich habe gerade mal mein Handy gezückt und scroll so ein bisschen durch das Instagram-Profil von eurem Verein. Da sehe ich jetzt zuletzt, fast ja, ausschließlich tätowierte Arme, Beine, Ringfinger. Was hat das jetzt mit Organspende zu tun?
Genau, genau. Das ist eine Aktion, die wir im Januar offiziell auf den Markt gebracht haben sozusagen. Aber davor haben wir uns überlegt, wie können wir das Thema endlich in die Gesellschaft bringen? Wie kann man darüber sprechen? Und dann sind wir auf eine Statistik gestoßen, die besagt hat, dass jeder Vierte in Deutschland tätowiert ist. Und das ist eine sehr, sehr beachtliche Zahl.
Ja.
Also finde ich, ist schon beeindruckend. Und dann haben wir uns überlegt, okay, das ist echt cool. Gerade in dem Wort junge Helden steckt jung. Das heißt, wir wollen auch junge Menschen ansprechen. Ich kann bereits vorwegnehmen, dass es nicht nur die jungen Leute grandios finden, sondern auch die große Masse der Gesellschaft wirklich sehr, sehr begeistert ist von dem Tattoo. Also es ist wirklich eine sehr, sehr coole Sache. Jedenfalls haben wir uns dann überlegt, was können wir tun, und sind dann auf die Idee gekommen, ein Organspende-Tattoo zu entwickeln.
Mhm.
Mit einem Designer aus ich glaube Südkorea,
ja,
glaube ich. Der hat das für uns entwickelt, und mit unterschiedlichen Agenturen haben wir zusammengearbeitet, waren dann erstmalig auf der Tattoo Convention in Braunschweig im Januar, um zu gucken, kommt das überhaupt an, hatten unsere eigene Tätowiererin dabei, und wir waren einfach nach einem halben Tag für das komplette Wochenende ausgebucht.
Boah, krass.
Und wir waren komplett überwältigt. Irgendwann musste ich sagen, Leute, wir brauchen eine Warteliste. Und alle so, wofür denn eine Warteliste? Weil das Wort Warteliste sehr, sehr schlecht und negativ konnotiert ist bei uns, bei Junge Helden, weil wir damit immer halt die ganzen Patientinnen und Patienten auf der Warteliste in Verbindung bringen. Aber ich glaube, das war das Schönste.
Die schönste Warteliste, die es gab bei euch.
Genau, richtig. Die schönste Warteliste, die es hätte geben können. Und es war total wahnsinnig. Die haben uns unseren Stand komplett eingerannt, und Mitte März haben wir es offiziell auf den Markt gebracht. Arbeiten mittlerweile mit über 400 Tattoo-Studios in Deutschland zusammen, die das Tattoo kostenlos anbieten, und das ist eine total coole Sache.
Für unsere HörerInnen, die das jetzt nicht auf Instagram geöffnet haben, magst du das vielleicht einmal beschreiben, wie das Motiv aussieht?
Ja, also das Motto ist, zwei Halbkreise werden zum Ganzen. Um sich das vielleicht ein bisschen besser vorstellen zu können, kann man sich jetzt im Kopf kreativ vorstellen, dass es ein O und ein D zusammen ergibt für die Abkürzung Organ Donor, also Organspender.
Okay.
Das ist eine Interpretationsmöglichkeit des Ganzen, ja.
An sich, das Tattoo ersetzt nicht den Organspendeausweis, oder?
Nee, das ersetzt es nicht. Aber es trägt dazu bei, dass über das Thema gesprochen wird, und es ist in jedem Fall so, dass die Angehörigen darüber entscheiden. Also sollte man als Spenderin oder Spender in Frage kommen, werden immer die Angehörigen gefragt. Und da setzt das Tattoo halt genau im richtigen Moment sein Zeichen, beziehungsweise nicht dann, sondern schon vorher. Tattoos erzeugen immer eine Reaktion, und entweder es heißt...
Bei Angehörigen und Familienmitgliedern nicht immer eine gute.
Richtig.
Ich spreche aus eigener Erfahrung.
Ja. Genau, darauf wollte ich jetzt hinaus. Man wird drauf angesprochen, und entweder es heißt dann, ey, coole Sache, was hast du da? Oder, oh mein Gott, wie hast du dir deinen Körper da verranzen lassen? Du weißt schon, dass das für immer bleibt.
Grüße gehen raus an meinen Opa.
Ja, genau. Aber man wird drauf angesprochen.
Ja, eben, und man spricht darüber. Ja.
Genau. Super. Und dann ist man direkt in dem Kontext drin, was bedeutet das Tattoo? Und das bedeutet, ja, für den Fall der Fälle, dass ich als Spenderin oder Spender in Frage komme, möchte ich meine Organe spenden. Und dann wissen die Eltern oder Angehörigen direkt Bescheid, und man hat drüber gesprochen. Also es ist im Grunde genommen eine total super Sache und füllt so ein bisschen die Lücke, das Problem, was wir vorher hatten.
Das Tattoo, aber auch viele eurer anderen Aktionen sind also Wege, um besonders junge Menschen dann anzusprechen. Ich habe mich mal bei uns auf dem Campus umgehört und gefragt, ob sich die Menschen hier bei uns an der TU schon mit dem Thema auseinandergesetzt haben und vielleicht sogar schon einen Organspendeausweis haben.
Okay.
Ich würde sagen, da hören wir mal rein.
Ich habe einen Organspendeausweis, weil das restliche bisschen, was von mir dann noch irgendwie in Verwendung gebracht werden könnte, auch von mir aus gerne Verwendung finden soll.
Nein, weil ich weiß nicht, wo ich den herkriege.
Ich habe einen Organspendeausweis, weil ich glaube, das haben viel zu wenige insgesamt. Und ich habe tatsächlich irgendwann mal eine Info vom Deutschen Roten Kreuz dazu bekommen und habe mich damals dazu entschieden, dass es eine gute Sache ist.
Nein, aber größtenteils auch aus Faulheit. Tendenziell hätte ich nichts dagegen, aber hat sich noch nicht die Gelegenheit geboten.
Ich habe einen, ich weiß nur gerade nicht, wo er ist, und ich glaube, er ist noch auf eine alte Adresse.
Tatsächlich nein, und habe da noch nie so richtig drüber nachgedacht.
Ich habe auch keinen Ausweis bisher. Ich habe schon darüber nachgedacht, aber ich glaube schon, dass das eine große moralische Frage ist. habe ich noch nicht für mich die Antwort gefunden.
Ja, ich finde, da hört man, manche haben Organspendeausweis, aber viele haben sich wirklich einfach noch nicht mit dem Thema auseinandergesetzt.
Genau.
Und du hattest es eben angesprochen, die Widerspruchslösung. In anderen Ländern, wie zum Beispiel in Österreich oder Spanien, herrscht die. Bei uns in Deutschland ist das nicht so. Glaubst du, dass deshalb der Organspendenmangel so groß ist, weil die Menschen sich einfach nicht damit auseinandersetzen?
Ja, ich glaube einfach, dass das ein großes Puzzleteil wäre, die Widerspruchslösung einzuführen. Wenn man sich jetzt gerade den Beitrag nochmal durch den Kopf gehen lässt, dann war ja im Grunde genommen keiner wirklich dagegen. Es war immer nur so, ja, ich finde es eigentlich eine gute Sache, habe mich damit noch nicht beschäftigt und ja, was mich nicht betrifft, damit beschäftige ich mich nicht so ganz. Ne? Und natürlich ist das eine Sache, so ich beschäftige mich mit vielen Dingen vielleicht auch nicht. Ich glaube aber, dass es wichtig wäre, sich damit zu beschäftigen, denn die Wahrscheinlichkeit, selbst ein Organ zu benötigen, ist 6-mal höher, als irgendwann als Spenderin oder Spender in Frage zu kommen. Also es kann einen tatsächlich schneller treffen, als einem lieb ist. Und dieser Ausweis wäre theoretisch nicht mehr so wichtig, wenn wir die Widerspruchslösung hätten und die Personen, die gerade gesagt haben, ich habe noch keinen, finde das aber eine gute Sache, genau diese Gruppe hätten wir damit abgedeckt und das geht sehr, sehr vielen Deutschen so.
Was würdest du dir seitens der Politik und seitens der Gesellschaft denn wünschen?
Also ich glaube, das Beste wäre eigentlich, wenn man es irgendwie hinkriegen würde, dass jeder Bürger in Deutschland sagt, ich treffe jetzt meine Entscheidung. Das halte ich aber für utopisch, denn wie ich eben schon gesagt habe, mit Dingen, die einen nicht betreffen, beschäftigt man sich nicht. Und meistens ist es dann für einen selbst schon zu spät, sich damit zu beschäftigen. Denn wenn man dann da liegt und als Spenderin oder Spender in Frage kommt, der Hirntod diagnostiziert wurde und die Angehörigen eben nicht wissen, wie entscheide ich jetzt für die geliebte Person, ist es, glaube ich, unglaublich schwierig. Und da sind wir bei dem Punkt, dass man den Angehörigen für den Fall der Fälle natürlich auch eine gewisse Last abnimmt, ne? Weil ich glaube, nichts ist schwieriger, als über den mutmaßlichen Willen einer geliebten Person zu entscheiden. Mein Wunsch wäre, dass jede Person in Deutschland sagt so, ja, ich treffe jetzt meine Entscheidung, wie auch immer sie ausfällt. So, das ist auch unser Motto bei Junge Helden. Entscheidend ist die Entscheidung. Also wir gehen nicht rum und sagen, ey, du musst deine Organe spenden. So, wir schätzen jedes Ja für die Organspende genau wie jedes Nein. Uns ist einfach wichtig, dass die Leute sagen, so, ich treffe meine Entscheidung, egal wie sie ausfällt. Aber jeder, der die Entscheidung getroffen hat, hat die Welt schon ein kleines bisschen besser gemacht.
Okay, Marius, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir, dass du heute mit mir gesprochen hast und vor allem auch so offen über deine Krankheitsgeschichte erzählt hast. Das fand ich irgendwie ja sehr bewegend. Ich finde das auch etwas, was man sich super gut mitnehmen kann. Einfach jede Entscheidung zählt, wie du es eben gesagt hast. Es ist egal, ob ein Ja oder ein Nein, Hauptsache man entscheidet sich.
Richtig.
Und man beschäftigt sich damit, weil man immer damit konfrontiert sein kann.
Ja, vielen Dank. Mir hat es auch großen Spaß gemacht und ich kann nur noch mal dafür werben, seine Entscheidung zu treffen, wie auch immer die ausfällt.
Wenn ihr Marius' Engagement weiter verfolgen wollt, könnt ihr gerne mal bei seinem Instagram vorbeischauen. Den Link zu seinem Profil und zu der Website von dem Verein Junge Helden findet ihr in den Shownotes. Das war Voices of TU mit mir, Nina Feldmann. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Hört gerne auch in die anderen Podcast-Folgen rein. Ich würde sagen, macht's gut. Wir hören voneinander.
Kurt bei Eldoradio. Kurt.digital.